Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die Frage dieser Tage lautet: Warst du schon bei einer Demo gegen Rechtsextremismus oder warst du es noch nicht? Und ich werde sie natürlich auch gleich meinem heutigen Gast stellen, der als Generalsekretär einer der Ampelparteien gerade mitten im Sturm all dessen steht, was der Regierung so ins Gesicht weht. Da geht es um Bauernproteste, da geht es um Umfragen, da geht es um Rechtsextremismus, da geht es um die bevorstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr in Ostdeutschland, um die Wahl des amerikanischen Präsidenten und so weiter. Also wir haben viel zu besprechen und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, endlich geklappt hat. Ich habe sie schon mehrfach angesagt und viele der Podcast-Hörer und Hörer haben gesagt, wann kommt er denn nun endlich? Du hast ihn schon 3-4 Mal angesagt. Jetzt ist Bijan Jirsaray endlich da, Generalsekretär der FDP. Wunderbar. Die Frage gleich, haben Sie schon demonstriert? Und wenn ja, wo?
Nein, ich habe noch nicht demonstriert, noch an keiner Demo teilgenommen.
Bewusst nicht oder hat es sich nicht ergeben?
Nein, das hat sich bis jetzt nicht ergeben.
Wie finden Sie die Demonstration?
Ich finde die Demonstration gut. Also man muss immer differenziert schauen, wer demonstriert, aber im Wesentlichen finde ich die Demonstration gut. Und vor allem, ich finde es gut, dass die Zivilgesellschaft hier sich meldet und ein Zeichen setzt und vor allem deutlich macht, dass wir in unserem Land parteienübergreifend, also letztendlich egal, welche politische Farbenlehre man verfolgt, dass wir zu unseren Werten, nämlich zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen und dass wir Extremismus in unseren Reihen nicht dulden. Von daher ist das ein sehr gutes Zeichen für die Demokratie insgesamt.
Friedrich Merz hat, der Parteivorsitzende der CDU, hat neulich so ein bisschen süffisant bei Karin Mioske gesagt, naja, ist ja alles schön und gut, aber noch besser wäre es, wenn die Leute sich in den Parteien engagieren würden, weil wir suchen Leute, die Ämter übernehmen, wir suchen Leute, die Abgeordnetenmandate übernehmen. Hat er da einen Punkt?
Ja, Friedrich Merz ist ein kluger Mann. An der Stelle auch richtig, was er sagt. Denn letztendlich bedeutet ja Demokratie, sich einzubringen, sich zu engagieren, sich zu streiten für die Sache, also sachlich zu debattieren für die Sache, das ist Demokratie. Wir leben in einer Zeit, wo ich auch gelegentlich das Gefühl habe, der ein oder andere glaubt, die Demokratie wäre sowas wie eine, oder der Staat wäre sowas wie eine Handelskette, die einem für das Leben permanent Angebote und Sonderangebote machen müsse. Mhm. Und das ist falsch. Und so funktioniert Demokratie nicht. Wie gesagt, Demokratie heißt sich einbringen, in die Parteien zu gehen, diskutieren, eine gute Diskussionskultur zu haben, Positionen ausdrücken, Wettbewerb um Ideen. Das ist Demokratie. Und darüber sollte man sich im Klaren sein.
Interessanterweise ist es ja so, dass die neu gegründeten Parteien ja offensichtlich Zulauf haben. Sarah Wagenknecht hat gesagt, dass sie den erstmal so ein bisschen begrenzt. Die AfD vermeldet auch in dieser Woche, zumindest habe ich das in Hamburg gesehen, Zulauf. Wie ist es bei der FDP? Merken Sie das? Also da scheint ja wieder die Politisierung in der Gesellschaft wieder zuzunehmen. Sind dann auch Leute da, die sagen, jawohl, jetzt gehe ich in die Partei und engagiere mich?
Ja, das gibt's immer wieder. Es gibt immer so unterschiedliche Wellen, also unterschiedliche Phasen. Ich wollte nur sagen, also im Jahr, wenn eine Bundestagswahl ansteht, gibt es immer sehr viele Eintritte, weil man sich gerade in der Zeit auch sehr viel für die Politik interessiert, weil man weiß, dass eine wichtige Entscheidung ansteht. Und dann gibt es auch nochmal einen Unterschied. Ist man in der Opposition? Ist man in der Regierung? Wenn man in der Regierung ist, muss man Kompromisse machen. Die Kompromisse, die mag nicht jeder. Es gibt Leute, die mögen eher die reine Lehre. Und also das ist immer unterschiedlich, je nach Phase, wie viele kommen und wie viele gehen.
Die Demonstration, über die wir gesprochen haben, das sind ja Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, aber es sind tatsächlich auch offen, in Hamburg war das so, wo ich es beobachtet habe, aber auch anderswo, Demonstrationen gegen die AfD. Weil sich offensichtlich ja die Frage stellt, wie gehen wir mit dieser Partei um? Da habe ich jetzt mit verschiedenen Leuten gesprochen, zuletzt mit Louis Klamroth von Hart aber Fair, der zum Beispiel sagt, ganz interessant, ich werde die nicht in die Sendung einladen. Ich werde Björn Höcke niemals in die Sendung einladen. Auch da müssen sich ja die Medien sich überlegen. Vielleicht mal kurz gefragt, finden Sie es eine gute Idee, wenn also eine wichtige deutsche politische Talkshow sagt, nee, denen geben wir erst gar kein Forum. Begründung ist, die sind im Kern gegen also teilweise gegen die Demokratie und gegen das Grundgesetz. Und das können wir mit unserem Sendungsauftrag nicht vereinbaren.
Ehrlich gesagt, ich bin hin und her gerissen, was die richtige Entscheidung ist. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch bis zum heutigen Tag nicht sicher. Denn einerseits will man denen ja, also ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, ich lade die nicht ein. Ich will diesen Leuten keine Bühne geben, damit die ihre toxische Gedanken verbreiten können. Ich kann das als Argument nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite denke ich manchmal, es ist auch ein Vorteil, gerade diese Leute einzuladen, für die sehr konkrete politische Diskussion, weil dann merkt man auch, dass die eigentlich inhaltlich nichts drauf haben. Also man sieht, dass die beispielsweise, wenn es um Themen wie sieht die Zukunft Deutschlands aus, wie sieht die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland aus, wie stehen die zum Thema Renten, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, KI, all diese Dinge, sehr konkrete Gespräche mit denen zu führen, da sieht man sofort, das merkt man übrigens auch im Bundestag bei den Debatten, wo die AfD dann auch versucht, inhaltlich einzusteigen, die haben nur Parolen, also die haben keine einzige konkrete Lösung für die zentralen Herausforderungen im Land. Also das heißt, die profitieren ja gerade in der jetzigen Situation auch von dieser Stimmung, die im Land existiert, diese Stimmung, so ein bisschen der Angst, Sorge um die Zukunft, davon profitieren die. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, was die richtige Strategie ist und ich bin hin und her gerissen. Einerseits könnte die eine Strategie richtig sein, aber auch auf der anderen Seite diese Strategie. Ich bleibe aber dabei, man muss die AfD politisch stellen. Und politisch stellen heißt, bei den zentralen Fragen im Land müssen Demokraten, also nehmen wir so ein Thema wie beispielsweise Migration, wo die AfD ja sehr stark von profitiert. Gerade bei so einem Thema müssten die demokratischen Parteien in diesem Land konkrete Lösungen entwickeln. Und wenn die demokratischen Parteien nicht über die Probleme konkret reden und hinterher diese Probleme auch nicht lösen, dann profitieren davon immer diejenigen, die keine gute Absichten haben für das Land.
Das heißt, Sie halten per se nichts von einem Verbot oder von dem Versuch, ein AfD-Verbot auf den Weg zu bringen, unabhängig davon, dass wir alle wissen, es ist unglaublich schwierig und es würde jetzt in diesem Jahr gar nichts ändern.
Ich tue mich schwer mit einem Verbot, denn wir haben das ja auch gesehen, denn Verbot einer Partei ist ja mit extrem hohen juristischen, also rechtlichen Hürden verbunden. Und von daher ist es aus meiner Sicht, eine Operation dieser Art wäre schon außerordentlich problematisch. Ich bleibe dabei, man muss diese Leute politisch stellen, politisch inhaltlich, und die demokratischen Parteien müssen die Probleme lösen und das Vertrauen in die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung wieder zurückgewinnen. Man wird nicht alle erreichen können, man wird auch nicht alle, die jetzt die AfD wollen, auch zurückgewinnen können. Aber aus meiner Sicht ist das der Ansatz. Über Inhalte, über Themen, über Diskussionen.
Das gilt dann auch, das Gleiche gilt dann auch für die Frage, ob man sich wie bei der NPD der Finanzierung annimmt. Richtig? Ja.
Ja gut, das ist, ich meine, das muss man sich ja sehr genau anschauen. Dieses Urteil mit Blick auf die Finanzierung für die Partei, also früher NPD, jetzt Heimat hat, das muss man sich sehr genau anschauen, ob man tatsächlich auch das umsetzen kann für andere Fälle. Aber ich glaube, da ist die juristische Bewertung noch nicht so weit.
Sie haben es interessanterweise, man muss sie politisch stellen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Matthias Hawks, dem Zukunftsforscher, den ja viele kennen, der gesagt hat, naja, es ist gar keine Frage mehr, ob, sondern es ist nur eine Frage, wann ein AfD-Politiker in ein wichtiges Amt kommt. Und er sagt, ich finde das per se nicht gut, aber wahrscheinlich ist es für unsere Demokratie gut, weil dann diese abstrakte Gefahr, was passiert, wenn die AfD etwas zu sagen hat, zu einer konkreten wird und die Menschen dann merken, es funktioniert so nicht. Wir haben in Hamburg das gehabt mit Ronald Schill damals, lange ist es her, der ja mal Innensenator war, übrigens, was heute viele vergessen haben, mit fast 20% der Stimmen. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, bei aller Furcht, die man hat, dass zum Beispiel ein Björn Höcke in Thüringen Ministerpräsident werden könnte, es könnte auch ein Fall sein, in dem sich dann zeigt, dass er es eher halt nicht kann und sich dann plötzlich sozusagen eine Renaissance der Vernunft wieder ergibt?
Ich kenne diese Diskussion übrigens auch aus Amerika, wo damals viele der Meinung waren, dass erstens jemand wie Trump niemals Präsident werden kann. Übrigens, diese Auffassung, das war auch meine Auffassung damals. Als ich das letzte Mal in Amerika war, das muss 2013 gewesen sein, da war für mich irgendwie erkennbar oder zu spüren, dass da was Ungutes unterwegs ist. Denn die Diskussionskultur in Amerika und die Polarisierung der politischen Debatte war damals schon aus meiner Sicht erkennbar. Nur damals habe ich gesagt, gut, dass bei uns in Deutschland so etwas nicht gibt. Und da haben auch viele gesagt, gib ihm mal die Bühne und der wird sich schon entzaubern. Hinterher hörte ich so, lass ihn mal erstmal Präsident werden. Nach ein paar Monaten, ein paar Wochen wird man schon merken, dass er das nicht kann. Und diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Und dieser Trump gibt es immer noch und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Mann irgendwann mal demnächst möglicherweise auch wieder im Weißen Haus sitzt. Also das ist nicht völlig abwegig, was ich hier erzähle. Das heißt, dieses lass die mal machen und die Leute werden sehen, dass die es nicht können. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht, denn diese Leute agieren ja auch ganz anders, operieren mit Fake News und Lügen und oft sind reale Fakten irrelevant. Trump konnte das ja perfekt, dieses Spiel, Fakten beiseite zu räumen und quasi dann, wie er selber sagte, alternative Fakten auch präsentieren. Ich bleibe trotzdem dabei, bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Demokratie in Deutschland ist stark. Und es muss uns gelingen, es muss parteiübergreifend gelingen, diese Leute oder diese Partei politisch zu stellen. Denn diese Partei hat keine einzige Lösung für die zentralen Fragen in diesem Land. Also selbst beim Thema Migration, wo diese Partei davon stark profitiert in der Umfrage, selbst bei diesem Thema haben die keine einzige echte Lösung. Und man muss wissen, das ist keine bürgerliche Partei, das ist auch keine konservative Partei, sondern das sind Extremisten, das ist eine radikale Partei und die haben keine gute Absichten, was die Zukunft dieses Landes anbetrifft. Die wollen ein anderes Deutschland und die wollen auch dieses System nicht. Und da müssen wir alle also parteiübergreifend aufpassen und dementsprechend auch argumentativ, inhaltlich dagegen halten.
Kann es denn sein, dass diese Menschen, die wählen, auch ein anderes Deutschland wollen?
Ja und nein. Ich glaube, da sind wahnsinnig viele Leute dabei, die die AfD vielleicht heute wählen würden, aber nicht, weil sie die AfD gut finden, sondern weil sie enttäuscht sind von den anderen Parteien. Also mag ja unterschiedliche Gründe geben für diese Enttäuschung, kann real, irreal sein, aber letztendlich, es wird ja oft auch die AfD gewählt, nicht weil man inhaltlich gut findet, sondern weil man auch dadurch Protest artikulieren will. Das heißt, ich wähle die AfD, weil ich dann damit den anderen es zeigen will. Ja, dieses Denken ist aus meiner Sicht wahnsinnig gefährlich. Aber das ist eine Motivation, die bei sehr, sehr vielen existiert. Und dann gibt es natürlich Leute, die tatsächlich die AfD auch wollen, so wie die AfD ist. Die wollen ein anderes Deutschland, die wollen bewusst auch völkisch, dieses völkische Denken ist vorhanden. Die wird man nicht erreichen können. Aber diejenigen, die der Meinung sind, es ist gerade wichtig, Protest zu artikulieren gegenüber den demokratischen Parteien in Deutschland, die müssen wir versuchen zu erreichen. Denen müssen wir sagen, dass das ein großer Fehler und vor allem sehr gefährlich ist, diese Partei zu wählen.
Und steht sich dabei unsere Demokratie nicht ein Stück weit im Weg, dass sie ja letztendlich diesen Menschen die Möglichkeit gibt? Also diese, was oft als Selbstzerstörungstrieb der Demokratie bezeichnet wird, weil man eben natürlich andere Meinungen, andere Gedanken bis zur Schmerzgrenze zulässt. Kann am Ende im schlimmsten Fall dazu führen, dass auch die Demokratie darunter leidet. Wo man sich dann doch wieder die Frage stellt, muss man nicht irgendwann die Demokratie mit den Mitteln des Rechtsstaats, der ja nur ein Teil der Demokratie ist, schützen?
Ja, absolut. Demokratie muss resilient sein. Demokratie muss wehrhaft sein. Also wir brauchen ja auch eine wehrhafte Demokratie nach innen und nach außen. Das ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es beispielsweise um das Thema Verbot einer Partei geht, haben wir schon sehr hohe rechtliche Hürden. Und dementsprechend müssen diese Dinge ja auch immer im Rechtsstaat sehr sorgfältig und sachlich geprüft werden. Ja, das sind die Instrumente des Rechtsstaates, aber trotzdem komme ich zu dem Punkt zurück, wir brauchen auch eine aktive Zivilgesellschaft. Demokratie funktioniert nicht ohne Demokraten. Das ist übrigens einer der Gründe, warum beispielsweise aus meiner Sicht einer der Hauptgründe, warum die Weimarer Republik letztendlich gescheitert ist. Also die Weimarer Republik war ja auf dem Papier, also rechtlich betrachtet, eine Demokratie. Aber sie war eine Demokratie ohne Demokraten. Und diejenigen, die Demokraten waren in der Zeit oder demokratische Ansichten hatten, haben sich letztendlich nicht eingesetzt, auch am Ende, oder nicht stark genug zur Wehr gesetzt aus meiner Sicht, gegen die Illiberalen oder gegen die Feinde der Demokratie. Und die Demokratie braucht eine starke Zivilgesellschaft. Deswegen auch ganz auf Ihre Frage, die erste Frage, wie ich diese Demonstration finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Zivilgesellschaft aufsteht und demonstriert, ein Zeichen setzt. Aber das müssen wir auch permanent auch in der Gesellschaft zeigen, dass wir ein Miteinander wollen, dass wir Werte haben, die uns verbinden, dass wir uns einsetzen für unser Gemeinwesen, für die Bürgergesellschaft und dass wir weltoffen sind, tolerant sind und wie gesagt, dass die Werte des Grundgesetzes, dass wir die alle schützen gemeinsam. Und das muss uns wieder gelingen. Und wenn das gelingt, dann haben die Feinde der Demokratie keine Chance.
Das ist interessant, was Sie da sagen, weil es stimmt natürlich, die Weimarer Republik war so schwach, weil es keine Demokraten gab oder nicht genügend Demokraten. Ist das auch ein Grund dafür, warum die AfD in den neuen Ländern so stark war, ohne jetzt das zu böse zu meinen, sondern einfach, weil da die Menschen in den neuen Bundesländern eben halt nicht so viel Chance hatten, die Demokratie zu festigen und sich an die Demokratie zu gewöhnen, wie die Menschen in der alten Bundesrepublik? Weil das sagen ja auch alle Studien, das ist einfach, eine Demokratie ist natürlich umso stärker, je länger sie funktioniert hat und je länger Leute in ihr gelebt haben. Und da haben die einfach natürlich irgendwie einen 40 Jahre Rückstand.
Ja, ich kenne Studien, die so etwas sagen. Ich teile diese Theorie nicht, denn auf der anderen Seite haben die Menschen, die in der ehemaligen DDR gelebt haben, ja die sehr konkrete Erfahrung mit dem Leben in einer Diktatur. Und das Leben in einer Diktatur verändert ja auch Menschen. Und das Leben in der Diktatur macht ja auch was mit Menschen. Also, dass man Politik beispielsweise sehr kritisch betrachtet, dass man nicht auf Anhieb Vertrauen hat gegenüber staatlichen Institutionen. Ich finde, das sind Dinge, die normal sind. Und die Menschen, die ich, sage ich mal, aus dem östlichen Teil des Landes kennengelernt habe, aus meiner Sicht hatten immer, die ich getroffen habe, immer eine schon eine hohe Sensibilität gerade für diese Themen. Übrigens, ich bin ja selbst im Iran geboren, bis zu meinem 11. Lebensjahr im Iran gelebt. Kann mich erinnern, also ich bin selbst in einer Diktatur aufgewachsen, in einer sehr schlimmen Diktatur der Islamischen Republik. Und habe ich da auch immer eine gewisse Verbindung mit Menschen, die quasi selbst auch die DDR erlebt haben, in der Kindheit oder als Erwachsener. Das macht was mit Menschen. Allerdings muss man, das ist ja nochmal eine andere Debatte aus meiner Sicht, wenn wir über die Wiedervereinigung diskutieren, wenn wir darüber diskutieren, ob die Lebensleistung auch der Menschen in der ehemaligen DDR auch tatsächlich nach der Wende in Deutschland auch gewürdigt wurde, ja oder nein. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Auch das könnte man diskutieren. Aber letztendlich Ost und West. Wir sind ein Land und wir müssen einfach gemeinsam als Zivilgesellschaft stark sein und unsere Werte schützen. Und vor allem auch deutlich machen, dass extreme Gedanken oder demokratiefeindliche Gedanken bei uns in der Mitte keinen Platz haben.
Und Sie haben ja recht, wenn man sich die Zuwächse anguckt, dann ist es auch bei uns im Norden zum Beispiel so, dass die AfD von einem niedrigen Niveau kommt, in Hamburg so von 5%, plötzlich bei 14-15% ist, also auch deutlich zugewachsen ist. Und das ist gar nicht so ungefähr ein so geringeres Wachstum als in den neuen Ländern, wo sie von einem höheren Basiswert auskam. Heute gab es
noch. Sie haben ja vorhin die Schill-Partei damals in Hamburg erwähnt. Partei rechtsstaatlich offensive, so hieß es, glaube ich, damals. Ich kann mich noch erinnern, als Herr Schill damals mit dieser Bewegung dann tatsächlich bei der Wahl antrat, da war sein Spitzname Richter Gnadenlos. Und es war im Prinzip die Sprüche, die er damals hatte, bis hin zu dem Auftritt, den er als Innenminister im Deutschen Bundestag mal hatte, das waren alles ähnliche Sprüche, die die AfD heute hat. Also da gab es keinen großen Unterschied. Und es gab damals tatsächlich auch dasselbe Spiel. Da kommt jemand von draußen, der hat es gezeigt, das ist ein Mann, der steht für Recht und Ordnung. Und der wird es jetzt den etablierten Parteien da in Hamburg zeigen. Und das war genau die Welle, die Herr Schill dann genutzt hat. Und das hat er auch selber gesagt, ich werde es den anderen zeigen, das wird eine andere Politik werden und ohne Skandale und ohne Interzimmerabsprachen. Und Sie wissen ja, die Dinge kamen anders. Aber letztendlich war sein Erfolgskonzept damals schon ähnlich wie heute und damals gigantische Ergebnis, was der geholt hat. Das darf man nicht vergessen, was er für ein gigantisches Ergebnis auf Anhieb geholt hat. Und dieses Ergebnis war ja auch verbunden mit diesem Bedürfnis, man zeigt den Eliten dort und man macht jetzt was völlig Neues, eine andere Politik. Und dass das gescheitert ist, wissen wir heute.
Und da muss man ja sagen, zwei Dinge sind da interessant. Erstens, dass er natürlich niemals Innensenator geworden wäre, wenn damals nicht die CDU einfach gesagt hätte, nö, wir gehen jetzt mit dem zusammen. Hauptsache, wir kommen an die Macht. Und zweitens hat das dann dem damaligen Bürgermeister Ole von Beust in der nächsten Wahl dazu geholfen, dass er die absolute Mehrheit bekommen hat. Deshalb, glaube ich, habe ich so ein bisschen Sympathie für das, was der Herr Hawks gesagt hat. Lass sie mal erstmal machen, aber vielleicht ist es auch besser, wenn es nicht so weit kommt. Heute gab es eine neue Umfrage von Forsa. Da ist tatsächlich die AfD ein bisschen zurückgegangen. Ich habe mir die aber auch nochmal neu angeguckt, habe gedacht, was mir nie so aufgefallen ist in den Umfragen. Wenn man sich die Ampelparteien anguckt, die SPD hat deutlich verloren. Die FDP hat deutlich verloren im Vergleich zur Bundestagswahl. Aber die Grünen sind eigentlich, sie haben zwar verloren in ihrer eigenen Erwartung, aber sie sind ungefähr auf dem Niveau, was sie bei der Bundestagswahl hatten. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, haben Sie eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet die SPD und die FDP sozusagen für dieses diese Kritik an der Ampelregierung bestraft werden in Umfragen? Und die Grünen nicht?
Man darf natürlich nicht vergessen, wo die Grünen in den Umfragen vor anderthalb Jahren waren.
Ja.
Also die waren zwischendurch mal bei 26%. Und da sind die jetzt von 26% runter auf 14%. Man darf auch nicht vergessen, wo wenige Monate vor der Bundestagswahl, also glaube ich im Juli, die Bundestagswahl war im September und im Juli, waren die Grünen auch zum Teil ganz klar über die 20-23% Marke. Also die hatten schon sehr hoch. Und es ist oft bei Parteien, die vom Wählerklientel, sag ich mal, eine Zielgruppe bedienen, so wie SPD und Grüne, ist es oft so, dass beispielsweise die eine Partei von der Schwäche der anderen Partei profitiert. Mhm. Übrigens ist es im bürgerlichen Lager auch ähnlich, wenn sie sich das Verhältnis immer zwischen CDU, also Union und FDP anschauen. Also es ist immer interessant zu sehen, wenn Union regiert und FDP beispielsweise in der Opposition ist oder umgekehrt, wenn FDP regiert oder jetzt die Union in der Opposition ist. Also auch da sind die Wählerwanderungen flexibel.
Das ist eine interessante Theorie, das heißt, oder These, wahrscheinlich stimmt sie. Das heißt, das, was die CDU zugelegt hat, diese 6-7%, da kommt ganz viel von der FDP. Da kommt gar nichts von der AfD oder von der SPD, sondern da kommt ganz viel von der FDP.
Also es ist jetzt eine Momentaufnahme.
Ja.
Übrigens, was die AfD anbetrifft, ja auch. Also diese 2%, die jetzt runtergegangen sind, die Sie angesprochen haben, das ist, also mag jetzt mit der Demonstration zu tun haben und vielleicht in der Zivilgesellschaft. Wir wissen ja aber nicht, wie das in ein paar Wochen sein wird.
Ja.
Also deswegen, die Dinge ändern sich sehr schnell. Ich kann mich selbst erinnern, ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl waren wir in den Umfragen bei 4%. Und da haben die ersten Journalisten mich schon angesprochen, war es das schon wieder mit der FDP? Und wir haben dann tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten aus den 4% 11% gemacht. Das ist, von daher sind das immer Momentaufnahmen, aber nichtsdestotrotz, die Grünen profitieren natürlich aus meiner Sicht von der Schwäche der SPD. Die SPD ist die Kanzlerpartei. Und die Kanzlerpartei bei 14%, machen wir uns nichts vor, ist eine Katastrophe. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht, auch das ist nur eine Momentaufnahme. Denn ich will jetzt nicht die SPD loben, aber die können Wahlkampf, die können Kampagnenfähigkeit. Also beim letzten Mal war es auch so, dass die SPD ja zwischendurch auch bei 14, 15, 16
Prozent war. Wenige Wochen vor der Wahl, 6 Wochen vor der Wahl.
Ja, komplett abgeschlagen. Also damals hätte niemand mal nur einen Cent nicht mal gewettet. Also wäre unvorstellbar, übrigens für mich auch, unvorstellbar, dass die SPD diese Bundestagswahl gewinnt und dann den Kanzler stellen kann. Unvorstellbar. Und trotzdem, wir wissen, wie das dann gekommen ist.
Sie haben gerade beschrieben, so die verschiedenen Parteien. Welche Rolle wird denn die FDP jetzt in diesem neuen Spektrum spielen, wo es eine starke AfD gibt, die offensichtlich zweitstärkste Oppositionspartei bleiben wird, wo es eine Partei von Sarah Wagenknecht gibt, wo jetzt noch die Werteunion kommen? Hat ihr das Gefühl, irgendwie alle Parteien, die jetzt neu gegründet werden, auch wenn es bei Sarah Wagenknecht nicht so wirkt, aber sind letztendlich maximal liberal, eher konservative Parteien? Und es verschiebt sich gerade alles. Oder verbessern Sie mich, wenn ich Quatsch rede, aber es verschiebt sich alles gerade von Mitte links nach Mitte rechts, rechts, rechts. Ist das so? Und welche Rolle hat die FDP dann?
Also zunächst aber, die AfD ist für mich weder liberal noch konservativ. Also ich würde die AfD
rechts, rechts, rechts,
konservative Partei bezeichnen, sondern die sind extrem. Die sogenannte Werteunion, das muss man erstmal sehen, aber die würde ich auch nicht als im Leben nicht als liberal bezeichnen. Und ich würde die auch vermutlich nicht als konservativ bezeichnen, weil auch da der ein oder andere schon AfD-ähnliche Vorstellungen hat. Aber das ist jetzt abzuwarten. Aber es ist natürlich klar, im Zeitalter der Polarisierung, deswegen habe ich das Beispiel Amerika ja, im Zeitalter der Polarisierung von links und von rechts, ist natürlich die Mitte immer unter Druck. Aber die Aufgabe der FDP ist es natürlich, und das muss die heilige Aufgabe der FDP sein, die Mitte in diesem Land zu stärken. Das bedeutet, eine klare rechtsstaatliche Perspektive zu haben, auch bei zentralen Herausforderungen, beispielsweise Migration, muss die FDP ganz klar die rechtsstaatliche Lösung haben. Also klar zu machen, wir sind nicht wie die Linken, also wir sind nicht ideologisch, wir wollen auch Probleme nicht unter den Teppich kehren, wir wollen ganz sachlich und offen über die Defizite in der Migrationspolitik oder in der Integrationspolitik reden, also die Wahrheit muss auf den Tisch, aber wir wollen, unsere Lösungen werden auch keine Lösungen sein mit Ressentiments und Vorurteilen, sondern wir gehen sehr sachlich an, wir wollen eine regelbasierte und interessengeleitete Migrationspolitik. Das heißt, wir wollen Migration zu den Arbeitsmarkt, aber wir wollen keine Migration in die sozialen Sicherungssysteme. Und diese Perspektive, diese Politik muss deutlich gemacht werden. Übrigens, ich darf nochmal erinnern, auch wenn wir über die Rolle der Mitte reden, in der Pandemie konnte man auch diese Rolle der Mitte, also der FDP, ganz klar sehen. Wir waren keine Corona-Leugner. Also wir gehörten nicht zu den Leuten, die gesagt haben, Corona gibt es nicht. Das waren wir nicht, sondern wir haben gesagt, das ist eine Pandemie, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Aber wir waren auch nicht bei denen, die gesagt haben, jetzt muss man alles dicht machen, alles wegsperren, alles zumachen, sondern wir haben immer gesagt, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit muss gelten und nicht die Freiheit muss begrenzt, nicht die Freiheit muss begründet werden, sondern die Einschränkung der Freiheit. Und diese Position war aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich, eine politische Position der Mitte. Und da muss die FDP erkennbar sein. Das ist die Position des Rechtsstaates, das ist die regelbasierte Politik und das will die FDP, da will die FDP hin. Und bei zentralen Fragen der nächsten Jahre, also einer der zentralen Fragen, wird natürlich die wirtschaftliche Entwicklung im Land sein. Und das wird Sie nicht überraschen, da bin ich davon überzeugt, dass die FDP die besten Konzepte hat.
Und da muss man ja sagen, anders als früher scheint es sich ja so auszugehen, dass wir künftig nicht mehr Zweierkonstellationen haben werden. Es sei denn, es gibt wieder die große Koalition, sondern die Parteien werden sich irgendwie so einpendeln zwischen, weiß ich nicht, irgendwie zwischen 5 und 30% vielleicht. Das heißt, so eine Dreierkonstellation, wie Sie jetzt ja zum ersten Mal erproben mit all diesen Problematiken, wird eher die Regel sein und die Bedeutung eines kleinen Partners dadurch auch zunehmen. Ne? Denn erinnern wir uns immer, früher gab es den Seniorpartner und den Juniorpartner und in Wahrheit hatte der Juniorpartner eigentlich nichts zu melden. Ja, ist das eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht nach den Erfahrungen, die Sie mit der weil ich glaube, am Ende wird man auf diese Ampelregierung rausgucken und sagen, wisst ihr was, das größte Problem war, dass es diese Dreierkonstellation auf Bundesebene halt noch nie gab und man sich erstmal da reinfinden musste, oder?
Ja, das ist eine Dreierkonstellation ist wahnsinnig kommunikationsintensiv und im Fall der Ampelkoalition sowieso, weil hier Parteien zusammenkommen, die auch sehr unterschiedliche Auffassungen haben und übrigens auch in unterschiedlichen politischen Lagern sind. Das darf man nicht vergessen. Also ich würde sagen, SPD und Grüne in einem links-grünen Lager und FDP eher in einem bürgerlichen Lager. Also das ist schon eine sehr anspruchsvolle Konstellation. Aber ich teile Ihre Auffassung. Ich glaube, bei der nächsten Bundestagswahl, da wird es auch keine Zweierkonstellationen geben. Also bei der nächsten Bundestagswahl, also selbst gehen wir von den jetzigen Umfragen aus, vielleicht eine Union, die oder eine CDU, die stärker abschneidet als die SPD, die dann den Anspruch hätte, die auch eine Koalition zu bilden, aber auch die werden nicht drum herum kommen, mit mehreren Partnern zu sprechen. Das heißt, so wie die Lage jetzt ist, spricht vieles dafür, dass eher Dreierkonstellationen demnächst so üblich sein werden.
Sie haben das Kommunikationsintensive angesprochen, das kann man ja in der Demokratie auch gut finden. Man muss ja sagen, das war ja immer auch die These in diesem Podcast, da sind drei starke Führungskräfte, die rhetorisch unterschiedlich stark sind, wo man sich danken konnte. Man konnte sich denken, dass Olaf Scholz jetzt nicht Christian Lindner und Robert Habeck wird behandeln können wie die Senatoren in Hamburg, die dann zwar auch was sagen durften, aber in der Regel das, was der Chef irgendwie hören wollte. Jetzt die neue Kommunikationsstruktur, müssen Sie mir erklären. Also ich habe Christian Lindner gesehen, bei den Bauern hat er sich tapfer geschlagen. Robert Habeck habe ich mir zuletzt wenig gesehen. Und mein Gefühl ist, es war so ein Januar ohne Kanzler. Nun kenne ich den wirklich ja sehr gut und ahne, dass Olaf Scholz wahrscheinlich sich jetzt denkt, wisst ihr was, Leute, wenn das so hysterisch ist, wie es jetzt gerade ist und so viel Aufregung, da muss ich nicht noch zusätzlich Aufregung dazu beisteuern. Da halte ich mich erstmal zurück. Oder ist das jetzt sozusagen die neue, wo ist der Kanzler denn gewesen die vergangenen Wochen?
Also, weil Sie auch vorhin gesagt haben, das ist gerade diese Konstellation mit so unterschiedlichen Parteien, wo die Vorstellungen ja auch sehr weit auseinander liegen, gerade da ist die interne Kommunikation und Vorbereitung aus meiner Sicht sehr wichtig. Und gerade der Bundeskanzler einer solchen Konstellation muss jemand sein, der auch ganz klar führt, also quasi eine Führung deutlich macht, aber gleichzeitig auch bei jeder Gelegenheit tatsächlich dieses Bindende nicht vergisst. Also man muss ja immer, also ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass Streit in der Sache gut ist. Also Streit ist schlecht, wenn das parteipolitisch oder taktisch motiviert ist, dann ist es schlecht. Aber Streit, vor allem wenn das inhaltlich begründet ist, ist eine gute Sache, wenn vor allem am Ende des Tages gute Lösungen für das Land dabei rauskommen. Und man muss den Raum lassen, also ein Bundeskanzler in so einer Konstellation muss einerseits den Raum lassen für diese Diskussionen, die positiv sind. Allerdings muss er auch ein Stück Führung zeigen in so einer Konstellation, damit es zumindest nach außen nicht so wirkt, als würde da keine gemeinsame Linie existieren.
Aber hat er das dann übertrieben? Hat er dann tatsächlich, weil das ist ja eigentlich, war das so, wie ich ihn kenne, ist es seine Stärke. Diese Moderation nach innen, die Leute, das war ja auch die Idee, die anderen Partner nach außen auch glänzen zu lassen, ihnen nicht im Scheinwerferlicht zu stehen. Hat das da übertrieben mit dem Freiraum für die anderen?
Ich will, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich die Dinge hier formuliere. Aber ich will Ihnen nur sagen, es sind wahnsinnig ernste Zeiten, in denen wir leben. Also wir haben gerade enorme Probleme, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und übrigens auch global betrachtet. Aber vor allem in Deutschland haben wir gerade zentrale Herausforderungen, die wir wirklich anpacken müssen und lösen müssen. Über einige haben wir ja heute gesprochen. Ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit für jemanden, der die Dinge einfach nur moderiert. Also es wäre auch nicht die Zeit für eine Angela Merkel, die die Dinge einfach aussetzt. Mhm. Übrigens einer der Gründe, warum so viele Herausforderungen, Probleme in Deutschland gerade existieren, ist ja, dass Frau Merkel viele Dinge, uns viele Baustellen auch hinterlassen hat. Das darf man nicht vergessen. Also Frau Merkel hat viele, viele Baustellen hinterlassen, die jetzt gelöst werden müssen. Aber was ist für einen Bundeskanzler? Es ist für einen Bundeskanzler nicht die Zeit des Moderierens und des Taktierens, sondern es ist die Zeit des Anpackens, des Führens, damit Deutschland wieder erfolgreich ist.
Ich darf Sie nicht rausgehen lassen und ich hoffe, das nehmen Sie mir nicht übel, weil es natürlich immer ein bisschen mit Ihrer eine Frage ist, die sich auch aus Ihrer Herkunft speist, aber ich würde gerne Ihre Einschätzung wissen zum Konflikt im Nahen Osten. Wie sich das weiterentwickeln wird, wie gefährlich der für Deutschland wird und natürlich dann auch gern, wenn Sie dazu was sagen wollen, welche Rolle der Iran da schon spielt und noch spielen könnte und worauf wir uns in Deutschland dann politisch einstellen müssen.
Ja, also die Lage im Nahen Osten ist natürlich höchst problematisch und besorgniserregend. Die Islamische Republik Iran, also die Islamische Republik spielt dort eine zentrale Rolle. Denn das Regime im Iran ist aus meiner Sicht die Mutter aller Konflikte im Nahen und Mittleren Osten. Und das sieht man jetzt auch, ob Hamas, ob Hezbollah in Libanon, die Houthis aber auch andere Proxys in Syrien oder auch im Irak. Überall, wo Terrororganisationen in dieser Region unterwegs sind und agieren, da sieht man dahinter, wenn man genauer schaut, dahinter ist immer dieses Regime, das Regime in Teheran. Denn die sind die wahren Geldgeber und Unterstützer des Terrors in dieser Region. Sie sehen das ja, Sie sehen jetzt gerade auch Großbritannien gestern, auch die Amerikaner, die sagen, wir werden die Angriffe auf die Houthis, jetzt auf die Houthi-Rebellen verstärken, weil die ja auch Handelsrouten bedrohen und gefährden. Aber wie gesagt, die Situation im Nahen und Mittleren Osten bleibt wahnsinnig gefährlich, solange dieses Regime an der Macht ist. Und deswegen sage ich auch, die Europäische Union braucht dringend eine neue Strategie im Umgang mit diesem Regime. Dieses, wir setzen einfach nur auf das Atomabkommen und reden permanent nur über dieses Atomabkommen, das ist aus meiner Sicht ein großer strategischer Fehler, sondern man müsste tatsächlich den Druck auf dieses Regime erhöhen. Und wesentliche Elemente des Regimes, beispielsweise auch die Revolutionsrechte, auf die sogenannte Terrorliste der Europäischen Union zu setzen.
Hoffen wir, dass das alles ein bisschen besser wird. Philipp, noch allerletzte Frage. Was macht Ihnen mehr Sorgen, die Wahl am 5. November oder die Wahl in den ostdeutschen Ländern? 5. November, für die, die es nicht wissen, ist die Wahl in Amerika, wo ja, muss man ja sagen, Stand heute Donald Trump wieder Präsident wird, oder?
Ja, Sie haben ja vorhin mir die Frage gestellt nach der Rolle des Bundeskanzlers. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, es ist jetzt nicht die Zeit des Moderierens. Also man müsste sich wirklich eine Sekunde vorstellen, dass ein bestimmter Präsident demnächst wieder im Weißen Haus sitzt. Das wird ja dramatische Folgen für Deutschland und für Europa haben. Und diese ganzen haushaltspolitischen Diskussionen und Auseinandersetzungen, die wir haben, die werden dann im Vergleich dazu einfach ein Witz sein. Denn die Dimensionen werden sich komplett verändern. Also was machen wir, wenn wir einen Präsidenten demnächst im Weißen Haus haben, der uns dann sagt, liebe Europäer, der Krieg in der Ukraine, das ist euer Problem. Mhm. Oder liebe Europäer, wir sind raus, kümmert euch selbst jetzt um die eure Sicherheitsarchitektur in Europa. Was übrigens auch berechtigt wäre. Das haben, wie gesagt, nicht nur Trump, sondern auch US-Präsidenten vor ihm haben das gesagt. Mhm. Und wir Europäer haben nicht zugehört. Und wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Und wir haben immer die Erwartungshaltung gehabt, dass die Amerikaner irgendwie unsere Probleme lösen müssen. Handelskonflikte, die auf uns zukommen könnten. Protektionismus, das kennen wir ja schon von der letzten Wahlperiode von Trump. Also das kann auch für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa, Subventionswettlauf, also das Ganze, die wirtschaftlichen und handelspolitischen Fragen in Europa nochmal sehr entscheidend sein. Deswegen müssen wir uns, muss diese Bundesregierung sich vorbereiten. Übrigens auch die Europäische Kommission oder Europa muss vorbereitet sein auf diese Möglichkeit, dass bald da ein Trump sitzen könnte. Und da kann ich bis jetzt keine schlüssige Strategie erkennen. Und ich hoffe, dass man das sehr schnell in Europa hinbekommt.
Das hoffen wir auch. Ich sage vielen Dank in den nächsten Wochen hier in diesem Podcast. Das kann ich schon mal sagen. Unter anderem Luisa Neubauer und Achtung, Christian Lindner. Also die FDP hat kein Kommunikationsproblem, so viel kann man sagen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.